Ja, herzlich willkommen bei der JUMICO in Stuttgart und hier bei der Einheit Neue Wege gehen, wenn es sein muss, auch auf Wasser. Wasser, das haben wir hier keins zum Glück, hat man die letzten Tage genug mit dem Regen. Doch in dem Impuls zum Bibeltext heute Morgen und auch an den verschiedenen Berichten, die wir hören werden, da wird es immer wieder auch ums Wasser gehen. Wir werden davon hören, wie durch das Gebet und durch das Vertrauen auf Gott und durch das Schritte aufs Wasser wagen, Gott Dinge ermöglicht, die zuvor unmöglich schienen. Ihr könnt also gespannt sein. Schön, dass ihr hier seid. Ich selbst bin Tobias Kübler, ich komme aus Mosbach, bin dort bei OM tätig und werde diese Einheit moderieren. Und zu Anfang möchte ich mit uns noch beten. Danke, Jesus, für die JUMICO. Vielen Dank für jeden Einzelnen, der heute Morgen hierher gekommen ist. Und wir wollen dich bitten, dass du diesen Tag segnest, die vielen Begegnungen, alles, was gesagt und auch weitergegeben wird. Ich möchte dich bitten jetzt auch für die Zeit hier, dass du uns offene Ohren schenkst und offene Herzen, dass du zu uns reden kannst, was du für jeden Einzelnen hast, auch an diesem Tag, Herr. Und dass jeder auch was mitnehmen kann von diesem Tag, ja, in die Zukunft, da wo du uns vielleicht eben Schritte wagen möchtest, dass wir da Schritte wagen und losziehen mit dir. Danke, dass du jetzt da bist und ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest. Amen. Ja, das Thema heute Morgen ist, wie schon gesagt, neue Wege gehen, wenn es sein muss, auch auf Wasser. Im Gebet vorwärts gehen zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Keine Ahnung, wie es euch damit geht und in welcher Situation euch gerade ja vor die Herausforderung vielleicht stellt, Neues zu wagen, den Schritt aus dem Boot zu gehen. Und wir wollen heute Morgen von verschiedenen Mitarbeitern von OM, von unterschiedlichen Projekten und Situationen, aber auch aus ihrem persönlichen Leben hören. Sie werden berichten, wie Gott uns als Missionswerk und auch sie persönlich immer wieder herausgefordert hat, neue Wege zu gehen, damit noch mehr Menschen von Jesus hören können. Vieles ist dabei durchs Gebet entstanden und teilweise hat es Jahre gedauert, bis so eine Vision dann wirklich umgesetzt werden konnte. Das hat bedeutet, auf Gott zu warten, auf ihn zu vertrauen und im Gebet dran zu bleiben. Ich kann mich noch gut an die Situation vor einem Jahr erinnern. Ich leite bei OM das Team der Öffentlichkeitsarbeit und da hat für den Bereich von Veranstaltungen und Events zu organisieren eine Person gefehlt. Und auch in anderen Abteilungen bei uns im Team haben wichtige Leute gefehlt. Und ja, wie das in Mission und der Mission, aber auch in vielen Gemeinden ist, da fehlen oft Mitarbeiter. Aber wenn Mitarbeiter fehlen, dann haben wir auch weniger Möglichkeiten und Potenzial, wirklich zu den Menschen zu gehen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb ist es da gut, im Gebet dran zu bleiben. Und so jetzt vor knappem Jahr, da hat Jan Walzer, unser Leiter, in der Fastenzeit vor Ostern, ja, uns als Team ermutigt, auch in der Mittagspause zu fasten und zu beten, um für verschiedene Dinge, aber auch gerade für diese offenen Stellen zu beten. Die das gemacht haben, die haben sich dann eben zum gemeinsamen Gebet getroffen. Ich war da auch mehrere Male mit dabei. Und wir haben eben für Gebetsanliegen aus aller Welt gebetet, aber auch gerade für diese offenen Stellen. Sicher hat mein Magen dann am Nachmittag etwas geknurrt, aber ich fand diese Zeit geistlich total erfrischend. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, auch immer wieder Zeiten des Gebets und des Fastens zu machen. Das Geniale war, dass Gott diese Gebete erhört hat. Sicher ist es jetzt kein Automatismus, dass wir, wenn wir beten und fasten, dann Gott gleich die Gebete erhört. Aber wir konnten in den letzten Monaten einige dieser offenen Stellen mit ganz tollen Mitarbeitern besetzen. Und da sind wir Gott sehr dankbar dafür. Auch ich in meinem Team habe Verstärkung bekommen. Und so gibt es auch eben in unserem Leben immer wieder Situationen, in denen wir herausgefordert sind, zu beten, zu vertrauen und Schritte zu wagen. Bevor wir jetzt gleich von den verschiedenen Projekten und Situationen hören, werden wir jetzt noch einige Gedanken zum angegebenen Bibeltext hören aus Matthäus 14. Barbara Horst wird es uns da einige Gedanken weitergeben. Sie leitet bei uns, bei OM, das Jüngerschaftsprogramm MDT Love Europe. Barbara, ich bitte dich nach vorne.
Ja, was für ein Tag. Jesus, mit dem ihr schon einige Zeit unterwegs seid, hat heute mal wieder viele Wunder getan. Er hat viele Menschen geheilt und am Nachmittag hat er sogar über 5000 Leuten zu essen gegeben. Unglaublich. Am Anfang waren da nämlich nur 5 Brote und 2 Fische und trotzdem sind alle satt geworden. Am Ende waren sogar 12 Körbe übrig. Einen davon, von diesen Körben, habt ihr am Ende selbst eingesammelt. Danach hat Jesus euch weggeschickt. Er wollte allein sein. Mal wieder mit seinem Vater reden. Euch hat er losgeschickt, mit dem Boot schon mal ans andere Ufer zu fahren. Inzwischen ist es Mitternacht und der See tobt. Gerade habt ihr eben noch erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Aber das ist gerade vergessen, denn ihr kämpft um euer Leben. Mit aller Kraft versucht ihr, dass das Boot nicht kentert und dass ihr und eure Freunde am Leben bleibt. An diesem Punkt startet der Text, den ich lesen will, aus Matthäus 14, Vers 25 bis 33. Wer mitlesen will, kann das gerne machen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagt er. Ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Ihr seid also mitten im Kampf, im Kämpfen ums Überleben. Da taucht auf dem See plötzlich eine weiße Gestalt vor euch auf und die läuft auf dem Wasser. Ihr fragt euch, ob ihr jetzt völlig durchdreht, ob das jetzt schon die Vorstufe zum Himmel ist, was hier los ist. Ihr bekommt Panik und mit den anderen gemeinsam ruft ihr, es ist ein Gespenst. Bis eine euch bekannte Stimme sagt, fürchtet euch nicht, ich bin's. Ihr seid erleichtert. Huf, Jesus ist da, alles wird gut. Ihr lehnt euch zurück und überlasst Jesus das Weitere und dann seht ihr plötzlich diesen Spinner. Petrus, Jesus, wenn du es bist, sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Petrus ist so einer, der immer erst redet, bevor er denkt. Das wisst ihr schon und ihr denkt, was macht er da? Was soll denn das jetzt? Und tatsächlich, er steigt aus dem Boot einfach so aufs Wasser. Das macht man doch nicht. Ich schätze, dass die meisten von euch die Geschichte schon mal gehört haben. Aber hast du dir schon mal überlegt, wie es wohl gewesen wäre, in diesem Boot zu sein, einer von den Jüngern zu sein? Was Petrus da tut, ist menschlich gesehen totaler Blödsinn, weil jeder weiß, dass man auf Wasser nicht laufen kann. Die Fischer natürlich am besten, sonst hätten sie sich ja einfach das Boot sparen können und einfach so fischen gehen können auf dem Wasser. Was Petrus tut, ist aber gleichzeitig auch das Einzige, was Sinn macht. Er sieht Jesus. Und im Vertrauen auf ihn setzt er alles auf eine Karte und er folgt dem Befehl von Jesus. Immer wieder kommt es vor, dass wir Geschichten hören oder lesen von Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt haben und mit Jesus bildlich übers Wasser gegangen sind, manchmal auch tatsächlich. Da ist Mose, da ist Josua, da ist ein Petrus, da ist ein Martin Luther, ein Dietrich Bonhoeffer. Und heute hören wir eben noch Geschichten von Leuten, die erst vor kurzem oder vor nicht allzu langer Zeit was mit Jesus erlebt haben. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir solche Geschichten lesen und sie uns anhören. Aber es ist nicht dasselbe, wie selber zu erleben, dass Gott in unserem Leben Großes tut. Und wenn wir euch nachher die Geschichten erzählen, dann geht es nicht darum, euch zu erzählen, was wir für Helden sind, die mit Jesus was erlebt haben, sondern euch zu erzählen, dass Gott mit ganz normalen Leuten übers Wasser geht. Weil die Frage ist, sind solche Gotteserlebnisse was für so ganz besondere Christen, für ganz speziell Auserwählte? Und ich glaube, das ist nicht so. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns, dass Gott jeden von uns an verschiedenen Stellen in unserem Leben herausfordert, mit ihm gemeinsam was Besonderes zu unternehmen. Aber es hängt an uns, ob das tatsächlich stattfindet. Denn die Sache hat einen Haken. Wer auf dem Wasser gehen will, der muss aus dem Boot aussteigen. Lass uns einfach nochmal genauer angucken in dieser Geschichte, wie das abgelaufen ist. Das Erste, was wir da sehen, ist, dass Gott ruft, Jesus ruft. Petrus ist mit seinen Freunden unterwegs auf sehr vertrautem Gebiet. Wasser, Boote, Fische, sein halbes Leben hat er damit verbracht. Es ist sozusagen sein Metier, hier kennt er sich aus. Aber in dieser Nacht ist ein großer Sturm unterwegs und die Männer haben richtig Schiss. Das ist kein kühles Lüftchen, das da weht, sondern das ist lebensbedrohlich. Und plötzlich, mittendrin, taucht diese weiße Gestalt auf und es wird den Männern unheimlich. So was gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Und erst als Jesus sich zu erkennen gibt, beruhigen sie sich. Könnte man natürlich fragen, warum haben sie denn nicht gleich gemerkt, dass es Jesus ist? Mal ehrlich, wenn das Leben so richtig schwierig ist, wenn du gerade so richtig Angst hast, ist dann dein erster Gedanke immer, hey, da ist ja Jesus, alles wird gut. Der hat ja alles im Griff, brauche ich mir gar keinen Stress mitzumachen. Also wenn ich ehrlich bin, bei mir ist das leider nicht so. Und ich denke, vielleicht von euch kennen das auch ein paar, dass wir, wenn wir im Stress sind, nicht gleich denken, Mensch, da ist ja Jesus, das wird schon. Und trotzdem sind genau die Sturmzeiten oft die, in denen Jesus uns ruft. Und die Herausforderung ist, seine Gegenwart wahrzunehmen, zu merken, dass er da ist und zu merken, dass er derjenige ist, der uns ruft. Jesus hätte ja einfach auch still und heimlich im Boot auftauchen können und mal kurz mit einem Fingerschnips den Sturm stillen. Aber das wollte er nicht. Er wollte wahrgenommen werden und er wollte eine Reaktion. Und Petrus erkennt ihn und er versteht, das ist Jesus, das ist Gott. Und im Vertrauen auf diesen Gott geht er los. Petrus sucht in dem Fall nämlich nicht das große Abenteuer. Es geht nicht um den Adrenalinkick in dieser Geschichte. Sowas wie eine neue Extremsportart, so Waterwalking oder sowas. Sondern es geht um Gehorsam. Es geht darum, dass Petrus merkt, Jesus möchte was Besonderes von mir. Und weil es Jesus ist, antworte ich und gehe los. Nur weil er weiß, wer ruft, geht er vorwärts. Und genau das ist das, was Gott auch von uns erwartet. Dass wir erkennen, dass er da ist und dass er derjenige ist, der uns ruft. Und dass wir dann eben eine Antwort darauf geben. Das Zweite ist nämlich, dass Petrus eben diesem Ruf folgt. Was tun, wenn Jesus uns zu was Besonderem ruft? Dann wird es spannend, denn dann müssen wir eben entscheiden, ob wir diesem Ruf folgen oder nicht. Vielleicht denkt ihr jetzt, was soll denn daran so schwierig sein? Natürlich folge ich Jesus nach. Natürlich bin ich mit Jesus unterwegs. Deswegen bin ich vielleicht heute hier und gehe auf so eine Konferenz. Und im Optimalfall ist es auch so und wir tun immer wieder genau das. Aber wenn wir ehrlich sind, dann vielleicht nicht immer. Zumindest ist es bei mir so. Nochmal zurück zu Petrus' Situation. Es ist dunkle Nacht, die Wellen schlagen hoch. Petrus weiß, dass man auch bei ganz ruhigem Wasser nicht auf dem Wasser laufen kann. Und Jesus spricht ihn also an. Was soll er jetzt machen? Das Boot ist relativ sicher, vertraut und bequem. Das Wasser dagegen ist wild und gefährlich. Wenn er da jetzt rausgeht, ist die Wahrscheinlichkeit menschlich gesehen sehr hoch, dass er ertrinkt. Wenn er aber nicht aus dem Boot aussteigt, dann steht hundertprozentig fest, dass er niemals auf dem Wasser gehen wird. Denn wenn man auf dem Wasser gehen will, muss man aus dem Boot aussteigen. Die Frage ist, was ist unser Boot? Was ist dein Boot? Das Boot ist das, worauf du dein Vertrauen setzt, wenn das Leben stürmisch wird. Es ist deine Sicherheit oder deine scheinbare Sicherheit. Es ist das, was unser Leben so bequem macht, dass wir es nicht aufgeben wollen. Selbst wenn Jesus klar und deutlich rausruft. Es ist auch das, was uns Angst macht oder in Angst versetzt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir es loslassen sollen. Vielleicht die Angst, Anerkennung zu verlieren, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Oder auch die Angst, Nein zu sagen, wenn der Chef was von uns will, was in unseren Augen falsch oder vielleicht Sünde ist. Vielleicht aber auch die Angst, finanzielle Sicherheiten loszulassen, Familie und Freundeskreis loszulassen, um Gottes Ruf in die Mission oder in den Gemeindedienst zu folgen. Oft sind es unsere Ängste, die uns verraten, welches Boot wir eigentlich verlassen müssen, wenn Gott uns ruft. Und es ist herausfordernd, Gottes Ruf zu folgen. Aber wenn wir es nicht tun, dann werden wir wahrscheinlich nicht über Wasser gehen. Und noch ein drittes sehen wir in dieser Geschichte. Petrus ist jemand, der aus Fehlern lernt. Petrus hat sich also entschieden, er steigt über den Rand dieses Bootes und er geht auf Wasser. Er liefert sich ganz der Macht von Jesus aus und tatsächlich, das Wasser trägt. Das kann doch gar nicht sein. Aber es klappt und Jesus hat ihn nicht im Stich gelassen. Aber diese Freude ist nur von kurzer Dauer. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus auf den Wellen geht und plötzlich begeistert erlebt, es funktioniert, bis er plötzlich im Kopf realisiert, was er da eigentlich gerade tut, auf die Wellen sieht und die Stimmung kippt. Er schaut sich um, er realisiert, ich stehe auf Wasser und hier ist es stürmisch. Wie konnte ich denn nur aus diesem Boot aussteigen? Und in dem Moment beginnt er zu sinken. Eigentlich hat sich gar nichts geändert. Der Sturm und die Wellen, die waren vorher schon da. Aber Petrus' Blick ändert sich. Weg von Jesus hin zu den Umständen und zu dem, was im Moment als Realität erscheint. Wenn wir aus dem Boot aussteigen, dann heißt es nicht, dass mit einem Schlag sich alle Umstände ändern. Sturm, Wellen, Rückschläge, Gegenwind, das waren doch eigentlich die Gründe, warum wir eben nicht aus dem Boot aussteigen wollten, warum wir unsere Sicherheitszone nicht verlassen wollten. Und diese Dinge sind immer noch da und sie können uns Angst machen. Angst gehört immer wieder dazu, wenn wir Jesus nachfolgen, weil wir uns dann unserer Abhängigkeit von Gott bewusst werden. Aus eigener Kraft realisieren wir, kommen wir aus der Situation nicht mehr raus. Aus eigener Kraft kann keiner von uns übers Wasser laufen. Und was wäre, wenn Jesus uns jetzt im Stich lässt? Wisst ihr, was ich genial finde? Wie Jesus mit dieser Situation umgeht und wie er mit Petrus umgeht. Er könnte ja jetzt sagen, ach, was soll denn das jetzt? Jetzt hast du doch gerade erlebt, dass du auf Wasser laufen kannst. Du hast erlebt, was ich möglich machen kann. Und jetzt schon versagst du wieder. Dann musst du jetzt halt schauen, wie du aus dem Schlamassel wieder rauskommst. Aber Jesus reagiert ganz anders. Er packt Petrus am Arm und er zieht ihn hoch. Er lässt ihn nicht hängen. Und er erklärt ihm liebevoll, Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Ich glaube nicht, dass es eine große Moralpredigt war, eher sowas wie ein liebevoller Hinweis, Petrus, vertrau mir doch. Frage ist, hat Petrus jetzt versagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, die wirklichen Versager dieser Geschichte, die waren nicht auf dem Wasser. Die saßen im Boot. Die waren die Beobachter auf einer Tribüne und nicht die Stars auf dem Fußballfeld. Sie haben nie erfahren, wie es ist, auf dem Wasser zu gehen. Und auch wenn Petrus Jesus aus den Augen verloren hat und sich von den Umständen hat einnehmen lassen, so hat er trotzdem den Mut gehabt und das Vertrauen, aus dem Boot auszusteigen und Jesus zu gehorchen. Die ganze Bibel ist voll von Menschen, die es gewagt haben, aus dem Boot auszusteigen, aber auch von Menschen, die gesunken sind, die immer wieder versagt haben. Und immer wieder lesen wir das in diesen Geschichten der sogenannten Helden Gottes. Aber sie ist auch voll von dem Gott, der die Hand ausstreckt und der sagt, vertrau mir, ich bin da und ich fange dich auf. Alleine schaffen wir das nicht, aber er ist da. Petrus hat seinen Fehler eingesehen und er wusste, dass das Sinken nicht an den Umständen, sondern an seinem fehlenden Vertrauen lag. Und wir sehen, dass er bis an sein Lebensende Jesus nachgefolgt ist, immer wieder aus dem Boot ausgestiegen ist, immer wieder auf Wasser gelaufen ist und hier und da auch mal wieder gesunken ist, aber er ist dran geblieben. Und wir wollen jetzt ein paar Erlebnisse hören von Leuten, die das erlebt haben, dass Jesus ruft, dass Jesus ihnen einen Auftrag gibt und auch erlebt haben, dass Wasser trägt.
Ja, vielen Dank, Barbara, für die herausfordernden Gedanken und auch die Herausforderung, den Schritt aus dem Boot zu wagen. Und wie du schon gesagt hast, das Gute ist, Jesus ist mit dabei. Wir sind nicht allein. Nämlich der Jesus, dem Wind und Wellen gehorchen, der Jesus, der selbst auf dem Wasser geht. Ja, als nächstes darf ich Jan Walser nach vorne bitten. Er leitet seit 3 Jahren die Arbeit von OM hier in Deutschland. Und was ich weiß, ist er noch nicht bildlich gesehen auf dem Wasser gegangen. Aber er hat viele Jahre mit seiner Familie auf dem Wasser gelebt, auf einigen der Schiffe von OM. Und er war zuletzt der Direktor von diesem Schiff, der Logos Hope. Und er wird uns von der Schiffsarbeit berichten.
Ja, mein aus dem Boot gehen war, die Schweiz zu verlassen und auf das Schiff zu gehen. Also nicht aus dem Boot heißt auf das Boot. Für mich wirklich ein Privileg, die 12 Jahre, wo wir auf den Schiffen unterwegs waren, weil wir einfach viel stärker als im normalen Leben an der Abhängigkeit von Gott gelebt haben. Ständig haben wir gebetet für Kapitäne, für Ärzte, für Finanzen, für Bewilligungen, dass wir einen Hafen, einen Anlegeplatz kriegen oder dass wir die Visa kriegen. Und. Und immer wieder durften wir erleben, wie wir gebetet haben, wie wir als Gemeinschaft zusammengestanden sind und wie Gott Türen geöffnet hat, wie Gott Wunder gewirkt hat, wie Gott Wetterstürme gestillt hat. Einmal waren wir von China unterwegs nach Malaysia und ein Wirbelsturm hat uns verfolgt. Das war nicht eine sehr angenehme Reise und in der Mitte dieser Reise fiel unsere Hauptmaschine aus und für 4 Stunden haben wir uns nicht bewegt. Unsere Ingenieure haben da fleißig gearbeitet und irgendwann ging es wieder weiter. Als wir dann später auf den Bildern den Wetterbildern geschaut haben, was genau passiert ist, hat der Wirbelsturm in diesen 4 Stunden auch eine Pause eingelegt. Und wir haben so dieselbe Distanz behalten und sind noch im vernünftigen Wetter, durften wir weiterfahren. Als Schiff sind wir ja unterwegs, nicht einfach so, um die Welt anzuschauen, sondern wir wollen die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, wir wollen die unerreichten Menschen erreichen. Und wenn immer wir uns als Christen bereit machen, auf solche Sachen zu gehen, da gibt es auch Gegenwind. Da gehen die Türen nicht einfach auf und wir brauchen das Wirken von Gott. Und es ist für mich immer ein Wunder, wenn Türen aufgehen, dass wir die Malediven, Vietnam oder den Golf, wenn wir solche Häfen besuchen, dürfen, wenn wir von Libyen eine Einladung kriegen, ein Telefon, hey, wann kommt ihr zu uns? Wir wollen auch, dass ihr zu uns kommt. Dann denken wir, da ist einfach Gott am Werk. Vor einiger Zeit waren wir im Golf unterwegs in Katar. Katar, eines der strengsten Länder bezüglich Kontrolle, was die Christen dort machen. Es gibt keine Katari-Christen, aber es gibt ein paar, es gibt ja 3/4 der Leute, die dort leben, sind nicht Kataris, die sind Expats, also Ausländer, die dort arbeiten. Da gibt es eine Filipino-Gemeinde, da gibt es andere Gemeinden. Für die ist es fast unmöglich, eine Bibel oder schon nur ein Gesangsbuch mit hineinzubringen. Die dürfen sich irgendwo treffen, aber es ist ganz schwierig. Also kommen wir mit einem Schiff mit 400 Leuten und mit 5000 verschiedenen Büchern und möchten nach Katar kommen. Wir haben die Bewilligung erhalten, wir kamen rein, da kamen 22 Leute, kamen auf das Schiff, um den Buchladen genau anzuschauen, jedes Buch umzudrehen, ob sie das haben, ob wir das weiterhin da zeigen dürfen oder nicht. Wir haben natürlich vorher ein bisschen aussortiert und ein paar ganz edgy, ganz heikle Titel rausgenommen, aber wir hatten Bibeln dort, wir hatten viele christliche Romane, wir hatten christliche Bücher zum Thema Familie, Kindererziehung, christliche Kinderbücher und so weiter hatten wir alles dort. Die kamen durch, die haben 2 Bücher rausgenommen, das waren 2 Atlanten, da war Israel drauf und das hatten sie nicht so toll gefunden. Okay, die haben wir aus dem Gestell rausgenommen. Dann hatten sie noch 2 Einkaufskörbe mitgenommen und haben gesagt, die schauen wir genauer an und wir melden uns wieder. Die haben uns nicht mehr gemeldet und wir durften alle diese Bücher dort haben. Und es war absolut toll, einfach wie wir so Bücher in ein Land hineinbringen durften, wo es eigentlich sonst so schwierig ist. Und viele Christen, die in Katar leben, konnten sich das gar nicht vorstellen, wie das eigentlich geht, warum dass wir alle diese Bücher hier haben dürfen. War auch schön, viele Kataris zu sehen. Und wenn sie dann so an der Kasse stehen mit christlichem Inhalt und die kaufen, ist man gespannt, was Gottes Wort da dann aufgehen lässt. Katar war unser letzter Hafen in der arabischen Welt. Wir hatten noch etwa 20 Kisten von arabischen Bibeln, die wollten wir nicht unbedingt mit nach Indien nehmen. Wir hatten mit einem lokalen Pastor geredet, wie könnten wir die hier lassen. Er hat Interesse daran. Natürlich war alles streng kontrolliert. Die durften nicht mal selber mit dem Auto hineinfahren. Die mussten so einen Hafenbus brauchen, um zum Schiff zu kommen. Wir haben gedacht, ja, in den letzten Bus, dann nehmen wir dann einfach diese 20 Kisten rein und kriegen die raus und dann können wir dann den Pastor ins Auto laden. Das ging irgendwie nicht ganz so. Der Bus, der war überfüllt mit Menschen und der Bus war dann weg und unser Bookfare-Manager, also der Leiter im Bücherladen, der steht so dort unten, so ein bisschen hoffnungslos, was mache ich jetzt? Und dann ein Hafenpolizist spricht ihn an, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich habe das Zeug, das rausgehen sollte und wollte das eigentlich in den Bus. Und so, kein Problem, ich habe meinen Pickup-Truck hier. Also kommt die Hafenpolizei mit ihrem Fahrzeug vor das Schiff, wir laden die Bibel rein, er fährt hier raus zum Auto des Pastors, Dort gehen die Bücher, die Bibeln in das Auto und die sind in Katar und werden dort gebraucht. Gott öffnet Türen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bereit sind, mit ihm über Wasser zu gehen.
Ja, vielen Dank, John, für den spannenden Bericht und genial, wie Gott es gemacht hat. Nun wird Ralf Wieland nach vorne kommen. Er ist für mich eine Gebetserhörung, von der ich vorhin erzählt habe. Im Oktober kam er neu zu uns ins Team und er bringt viel an Erfahrung mit dem Bereich von Events und Veranstaltungen. Und er koordiniert nun bereits ein Projekt, weil ein anderer Kollege krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und da ist einfach auch genial, Gottes Timing zu sehen. Und Ralf konnte hier einspringen. Er wird uns nun vom Riverboat-Projekt berichten, bei dem auch wir ja den Schritt neue Wege aufs Wasser gegangen sind.
Ja, guten Morgen. Wie Giannis schon gesagt hat, für ihn war der Schritt aus dem Boot der Schritt aus der Schweiz. Für mich war der Schritt aus dem Boot zu OOM zu gehen. Es hat sich irgendwie im letzten Jahr angekündigt, dass sich in meinem Leben was ändern müsste. Der ein oder andere kennt vielleicht meine Arbeit, was wir vorher gemacht haben. Wir haben christliche Konzerte gemacht, Himmelfahrtfestival zum Beispiel. War wahrscheinlich schon mal jemand dort. Ich bin dann am 1. Oktober da dazugekommen und dann auch relativ schnell zum Thema Riverboat. Und darf das heute Morgen hier vorstellen. Can hat ja schon berichtet, dass die Schiffsarbeit für OM eine wichtige Geschichte ist. Aber wir haben dann irgendwann mal gemerkt, dass es mit der Logos Hope sehr, sehr schwierig ist, nach Stuttgart zu kommen oder nach Wien oder nach Budapest. Deshalb war klar, wir müssen uns da eine neue Lösung überlegen, wie wir da weiterkommen. Und da haben wir gedacht, okay, ein Flussschiff könnte ja Sinn machen. Wie Can auch gesagt hat, ist die Schiffsarbeit ja geprägt von Good Books for All, hat es früher geheißen, GBA, also gute Bücher für alle. Das war aber auch klar, dass gute Bücher alleine in Europa niemand mehr hinterm Ofen vorlockt. Deshalb haben wir uns überlegt, wir müssen was Neues anbieten, was Spannendes, und haben uns überlegt, wir könnten Escape Rooms anbieten. Und Escape Rooms sind so eine Art Kino-Thriller-Spielfilm, wo man selber mitspielt und selber Rätsel lösen muss. Und das haben wir dann Konzept entwickelt, indem wir die Leute, die aufs Schiff kommen, herausfordern, um über ihr eigenes Leben nachzudenken, über ihre eigene Mission. So die Kernsatz, den wir uns überlegt haben, ist What's your mission? Was ist der eigene Auftrag im Leben? Wo möchte ich mit meinem Leben hin? Und das ist natürlich eine spannende Geschichte. Uns war aber auch klar, dass vor allem Christen von Kirchen und Gemeinden zu diesem Projekt kommen werden. Und als OM haben wir den Leitsatz, dass wir uns für die am wenigsten Erreichten einsetzen möchten. Wie passt es zusammen? Aber es macht am Ende Sinn, wenn wir sagen, okay, wir ermutigen Christen, sich um Leute, um die wenigsten Erreichten, auch in ihrem persönlichen Umfeld zu kümmern. Man geht auch alsmal schnell vorbei. Das kann die alte Dame nebenan sein, der schon lange nicht mehr einkauft worden ist, oder der Obdachlose, die Flüchtlinge. Und da müssen wir als Christen auch ein neues Bewusstsein vielleicht für uns entwickeln, um aus dem Boot zu steigen und aus unserer heilen Welt der Gemeinde, wo alles so schön ist und so warm im Jugendkreis und in der Gemeinde, und mal ein bisschen nach rausgucken. Da ist mehr oder weniger, das ist so das Ziel vom Riverboat. Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war das alles ein netter Gedanke. Wir sind dann aber auch relativ schnell an die Probleme gestoßen. Zum einen, wir brauchen ein Schiff. Das hat man ja auch nicht einfach so vorrätig. Das Schiff muss dann während der Zeit, wo es unterwegs ist, auch irgendwo anlegen. Und dann merkt man erstmal, dass die Liegegebühren durchaus relevant Geld kosten. Dann braucht so ein kleines Boot wahnsinnig viel Diesel. Das kostet sehr viel Geld. Wir brauchen für die Escape Rooms, die sieht man dann tatsächlich auf Deck schon, brauchen wir spezielle Aufbauten, was sehr komplex ist mit den ganzen Genehmigungen, was dazugehört, Feuerwehr und so weiter. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Und nebenbei brauchen wir dann auch noch für das ganze Erlebnis irgendwie 80 Mitarbeiter, die sich für die 3 Monate verpflichten, da dabei zu sein. Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, war dann relativ schnell klar, die Nummer wird irgendwie komplexer, als wir uns das vorstellen. Aber Mittlerweile ist das Schiff unterwegs. Am Freitag haben wir in Arnheim in Holland die ersten Gäste begrüßt. Die ersten Touren durch die Escape Rooms haben stattgefunden. Und wir haben gemerkt, dass viele Gebete erhört wurden, dass viele Türen sich geöffnet haben und dass auch vor allem viele Herzen sich geöffnet haben. Ein paar Beispiele. Die Firma Viking Cruises, wer kennt es nicht, also ich habe es vorher nicht gekannt, aber es fand ich spannend, dass die das Projekt so toll fanden, dass sie ihre Flussschiff-Anlegestellen in den Städten kostenlos zur Verfügung stellen. Alleine das waren 12.000 Euro Ersparnis. Und dann meine Lieblingsgeschichte, ein Holländer, der von dieser Geschichte gehört hat und zufällig Schiffsdiesel verkauft, hat uns Schiffsdiesel im Wert von 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine andere Firma hat uns die sogenannten Coolouts, die Aufbauten auf Deck, zum Materialwert gespendet. Also es hat uns dann 8.000 Euro eingespart. Dann haben wir aber letzten September, gab es noch eine Situation, die für uns tatsächlich bedeutet hat, okay, wir müssen jetzt aus dem Boot steigen und gucken, ob es Wasser trägt. Es haben im ganzen Budget noch 150.000 Euro gefehlt. Und da haben wir echt, das war schon, wir haben uns dann eine Deadline gesetzt auf den 1. Oktober und haben uns dann überlegt, was machen wir. Es haben sich dann die ganzen Teams in Europa, die da an der Planung beteiligt waren, haben sich getroffen und haben viel gebetet. Und es ist tatsächlich das Wunder geschehen. Innerhalb von 3 Wochen kam das ganze Geld rein von Leuten weltweit, von Organisationen, von Privatpersonen, die das Projekt so toll fanden. Also es war tatsächlich, haben wir gesehen, das Wasser hat getragen. Jetzt ist es so, dass ab 31.01. kommt das Schiff auch nach Deutschland. Wir fangen in Bonn an. Und von 14. bis 25. März sind wir in Mannheim. Da könnt ihr ja alle auch mal vorbeikommen. Wir haben noch genügend Plätze frei. Wir haben schon viele, viele Tickets verkauft. Also es kostet 10 Euro, ist jetzt nicht so, dass es um Tickets geht, aber man muss halt reservieren. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal vorbeizukommen. Vielleicht habt ihr auch Lust, für das Projekt zu beten. Das können wir brauchen. Das ist doch, wie gesagt, momentan haben wir Hochwasser am Rhein. Das ist die nächste Herausforderung, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Aber vielleicht betet ihr für uns, vielleicht, dass keine Unfälle passieren, dass sich auch Schulklassen und andere Gruppen drauf einlassen. Seid einfach bei uns. Und das wichtig wäre auch, dass die Leute an Bord immer gute Laune haben, dass sie lebendiges Zeugnis sein können an dem Tag, wenn die Gäste da sind. Auf jeden Fall, ich freue mich aufs Riverboat, werde selber dort sein. Vielleicht sieht man den einen oder andere von euch. Dankeschön.
Vielen Dank, Ralf. Das hat schon Geschmack gemacht auf das Riverboat, das selbst zu besuchen und zu erleben. Jetzt möchte ich den Daniel Johansson nach vorne bitten. Er ist bei uns bei einem innovativen Agrarprojekt tätig und auch im Kunstbereich arbeitet er mit. Und er wird uns nun erzählen, wie er ja persönlich und für seinen Dienst, wie es da geheißen hat, aus das Wasser zu gehen.
Ja, guten Morgen. Tobias hat mich vor 2 Monaten etwa gefragt, ob ich hier bei Jumico dabei sein kann, um eigentlich ein bisschen zu erzählen, was in diesen beiden Bereichen geschieht, weil wir haben da schon einige Schritte aus dem Boot raus gemacht, mit der Hoffnung, dass ich heute hier stehen kann und über vieles erzählen kann, was alles passiert ist, wie wir eigentlich sehen können, wie Gott eingegriffen hat. Für mich war das schon ein Schritt auch wieder aus dem Boot raus, weil ich wusste eigentlich noch nicht, was ich erzählen sollte und bis gestern war ich auch noch nicht ganz sicher, was ich hier sagen soll. Ich möchte ein bisschen zurückgehen. Ich bin auch bei den Schiffen gestartet, bin eigentlich Schiffsbetriebsingenieur von Beruf, habe auch lange auf der Logos Hope gearbeitet. Gegen Ende der Zeit habe ich gemerkt, dass es doch nicht das ist, was mir wirklich auf dem Herzen ist. Und ich kam an den Punkt, wo ich ziemlich ausgebrannt war und mir auch gefragt habe, ist das alles? Ist es das, was ich mein Leben lang noch machen soll oder gibt es mehr? Möchte Gott noch mehr mit mir machen? Und für mich hat da so eine Suche gestartet, wo ich wirklich danach gesucht habe, was will Gott, was ist möglich mit ihm, was kann man mit ihm noch, ja, was ist, kann man mit ihm erleben, was hat er alles noch bereit? In der Zwischenzeit habe ich dann von den Schiffen zu OM Deutschland gewechselt und es war ziemlich am Anfang, hat mich Gott an eine Situation herangeführt. Ich war unterwegs im Wald und ich habe eigentlich gemerkt, er möchte, dass ich aus dem Boot rausgehe und auf diese Situation auf eine bestimmte Art und Weise reagiere. Und ich bin an die Situation herangetreten und schlussendlich hatte ich den Mut nicht, das zu tun, was ich das Gefühl hatte, dass es das Richtige war. Nach danach, als ich wieder weg bin, hatte ich ziemlich schlechtes Gewissen, weil ich dachte, wie kann Gott mich gebrauchen, wenn ich es nicht schaffe, in dieser Situation das zu tun, was ich eigentlich das Gefühl habe, dass es das Richtige ist. Es war etwa eine Woche später, war ich auch wieder im Wald unterwegs. Ich hatte eine Bank, wo ich zwischendurch mal hin bin, ein zum Beten zu gehen. Und als ich in den Wald reinkam, kamen wieder diese Gedanken, dass ich bin es nicht wert, ich schaffe es nicht. Was will Gott mit mir eigentlich anfangen? Und genau als diese Gedanken kamen, habe ich auf den Boden geguckt und auf dem Waldpfad lagen vor mir kleine Papierschnipsel und auf jedem stand, ich liebe dich, du mein Geliebter, ich werde dich nicht verlassen, in verschiedenen Sprachen. Und es war genau bis an den Punkt, bis zu der Bank hin, wo ich mich gesetzt habe. Und es war, wie Gott zu mir sagt, es geht mir nicht um, was du für mich machst, es geht mir um dich. Und das ist das, was mir wichtig ist, diese Beziehung. Und so hat eine ganz spannende Zeit auch für mich gestartet, eigentlich Gott kennenzulernen. Wer ist er? Wie sieht er mich und ja, wie darf ich ihn sehen? Und durch das habe ich auch gemerkt, ich kann diesem Gott vertrauen. Ich weiß, dass er hält, wenn ich diesen Schritt rauswage. Ja, es war ein Jahr später, hatte ich das Gefühl, dass Gott mich herausfordert, mal das aufzuschreiben, was ich gelernt habe dieses Jahr, aber auch, was ich mit meinem Leben anfangen will. Und das sind 1,5 Seiten, aber ich will nur einen ganz kurzen Ausschnitt mal vorlesen. Ich möchte nicht nach einem 7-Jahres-Plan oder ähnliches leben, sondern ein Leben, das menschlich gesehen unmöglich ist und nicht durch noch so gutes Plan erreicht werden kann. Ich möchte täglich so nahe bei meinem Papa sein, dass ich seine leise Stimme höre und von ihm vernehme, was als nächster Schritt dran ist. Meine Beziehung zu ihm soll in meinem Leben höchste Priorität haben. Wenn ich das Ziel aus eigener Kraft erreichen kann, dann habe ich zu wenig groß geträumt und auf das Falsche gesetzt und bin somit gescheitert. Es war spannend. Kurz danach habe ich gemerkt, wie sich Türen angefangen haben zu öffnen, von denen ich gar nicht mal wusste, dass es sie gibt. Und es gab viele Bereiche, wo ich merkte, dass eigentlich so dieser Schritt jetzt dran ist, rauszugehen. Und ich habe gemerkt, dass Gott mich ernst nimmt mit dem, was ich aufgeschrieben habe, dass er mir zuhört und dass er jetzt auch dran war, mich ein bisschen herauszufordern in dem. Und es war spannend, wenn sich diese Türen geöffnet haben, dann waren immer Schritte, die ich machen konnte mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich kann. Aber dann kam ich auch immer wieder an einen Punkt, wo es nicht mehr weiterging und ich muss es wieder Gott abgeben und sagen, jetzt habe ich den Teil gemacht, den ich kann, jetzt musst du die nächste Tür öffnen. Und immer wieder ging die nächste Tür auf und ich konnte wieder ein paar Schritte gehen. Jetzt ist es schon über ein Jahr wieder her und ich schaue zurück und es ist sehr viel geschehen als letztes Jahr. Und trotzdem bin ich immer noch unterwegs auf diesem Weg und es sind immer noch Türen, die aufgehen und immer noch nicht bin ich am Ziel. Und es ist manchmal schon ein langer Weg und denkt, ist es eigentlich das Richtige, habe ich richtig gehört oder auf das Richtige gesetzt? Und ich habe so oft gebetet, Herr, wenn es das Falsche ist, dann mach doch die Türen zu. Aber es ist wieder ein kleines Türchen aufgegangen. Und es kann manchmal auch ein einsamer Weg sein, weil man sich selber hinterfragt und andere Leute glauben vielleicht nicht daran, an diese Ideen. Ich bin froh, dass ich ein paar Leute habe, die mit mir diesen Weg gegangen sind, auch mit all den Fragen, die wir haben. Ich habe gemerkt, dass das auf dem Wasser gehen, das nicht so eine einmalige Sache, wo ich sage, jetzt mache ich einmal einen Schritt und dann habe ich es erledigt fürs Leben, sondern das ist mehr ein Lebensstil, wo man immer dran ist, immer wieder solche Schritte zu gehen. Und ich möchte eigentlich ermutigen, ich habe vor einer Zeit ein Zitat gehört von einem Pastor, der mich sehr beeinflusst hat, und der gesagt, dass Gottes Träume, seine Vision ist wie eine große Eiche, die kräftig dasteht. Aber was er uns anvertraut, ist nicht direkt diese Eiche, sondern gibt uns den Samen, die kleine Eichel. Und diese, die müssen wir pflanzen, sie bewässern, ihr Zeit geben, dass sie wachsen kann. Und ich denke, viele von uns tragen vielleicht solche Visionen oder Träume von unserem Leben mit uns. Und ich möchte eigentlich ermutigen, dass wir da nicht zu schnell aufgeben, sondern dass wir eigentlich dranbleiben und immer wieder diese Schritte wagen. Und ihr werdet auch sehen, wenn man Gott kennt und weiß, wer ist, das Wasser wird tragen. Okay.
Vielen Dank, Daniel, für diese persönlichen Einblicke. Wir werden jetzt von Elsbeth Widmer hören. Sie leitet mit ihrem Mann das Xenos-Team in Heilbronn. Der Schwerpunkt der Arbeit dort ist, Flüchtlingen und Migranten bei der Integration zu helfen, sie mit Jesus bekannt zu machen und ihnen auch dann eben im Jüngerschaftsprozess zu begleiten. Sie haben dort einen Café, dem sie die Flüchtlinge treffen können. Und eben Elsbeth, ich bitte dich nach vorne.
Salam alaikum. Alaikum salam, ja genau. Scheint ein paar Leute hier zu haben, die das auch kennen. Für mich war der Schritt wirklich so aus dem Boot, als Gott uns in eine Region der Welt geleitet hat, in die arabische Welt, die so zum großen Teil unerreicht ist mit dem Evangelium. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich bin so normaler Mensch, das müssen professionelle oder speziell berufene oder ausgebildete Leute sein, die dahin gehen, habe ich mir immer gedacht. Aber Gott war sehr klar, hat gesagt, ich möchte, dass ihr in die arabische Welt geht. Und das war ein großer Schritt des Vertrauens. Und Gott hat sich da auch sehr treu dazu gestellt. Und wir haben 23 Jahre in der arabischen Welt gearbeitet, in verschiedenen Ländern. Zuerst waren wir in Jordanien. Und in Jordanien hat Gott uns ganz fest die Leute vom Irak, also das Land Irak, aufs Herz gelegt. Wenn ihr etwas vom Irak wisst, also Irak ist ein schwieriges Land, jetzt auch politisch und auch gewalttätig mit Kriegen und so weiter, aber auch ein Land, das ganz unerreicht ist mit dem Evangelium. Wir waren in Jordanien. Und ich kann mich immer noch ganz gut erinnern an den Abend, als ich mit Gott gekämpft habe. Und zwar hat Gott uns aufs Herz gelegt, dass wir in den Irak gehen. Das war zur Zeit, als Saddam noch Diktator war im Irak. Da gingen keine Ausländer nach Bagdad. Da ging man einfach nicht hin. Das war auch relativ schwierig, dahin zu kommen. Und Gott hat uns eine Türe geöffnet. Aber ich hatte Angst. Und ich habe Gott gesagt, also wie soll ich jetzt, wir sollen da hingehen, du gibst uns keine Garantie, dass wir wieder zurückkommen. Und ich weiß von vielen anderen Missionaren, die über die Jahre in verschiedene Länder gegangen sind und die nie zurückgekommen sind. Und wie soll ich dir da vertrauen? Und da so ging es hin und her in meinen Gedanken, in meinem Gebet, in meinem Herzen zwischen mir und Gott. Und schlussendlich hat Jesus einfach gesagt, kannst du mir vertrauen? Ich bin mit dir. Er hat nie eine Verheißung gegeben, dass wir wieder gesund zurückkommen, aber hat gesagt, ich bin mit dir. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich vertraue dir. Und das hat mein ganzes anschließende Erlebnis und auch die Jahre im Irak, wir waren nachher 5 Jahre im Irak, und das war eine sehr intensive, aber auch eine von den reichsten Erlebnissen in unserem Leben. Und jetzt hier in Deutschland arbeiten wir mit Flüchtlingen vor allem, die kommen vom Irak, von Syrien, vom Iran, von Afghanistan, von diesen Regionen, wo es so unheimlich schwierig ist, dass Christen da hingehen und ein Zeugnis für Jesus sind und Menschen auch die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Und so wie wir damals im Irak und so darauf angewiesen waren, dass Gott eingreift, dass er uns leitet, dass er uns beschützt, dass er uns Weisheit gibt, dass wir auch die Menschen wirklich auch erreichen können, so sind wir auch hier in Deutschland darauf angewiesen. Und Gott erhört Gebete. Als wir im Irak waren, im ersten Jahr, das war während, also 2003, gerade nach dem Krieg, da haben wir uns jeden Nachmittag als Team zusammengesetzt und haben gebetet. Wir wussten nicht, wie wir die Menschen erreichen können. Und Gott hat uns dazu geleitet, dass wir viel für die Leute gebetet haben. Die Leute sind mit unheilbaren Krankheiten zu uns gekommen. Wir haben für sie gebetet. Oft konnten wir nichts anderes tun, als für sie beten. Sie haben das sehr geschätzt. Und unser Übersetzer, der dann auch mit Teams in die Dörfer ging, der Mohammed, hat am Anfang war er sehr skeptisch, weil er musste da ja dann übersetzen, was die jetzt machen und beten und so. Und nach einer Weile hat er allen Häusern und überall, wo wir auch in den Divans die Männer treffen konnten, hat er gesagt, ihr müsst sicher sein, dass diese Leute noch für euch beten, bevor sie wieder gehen. Und hier in Deutschland erleben wir, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, gerade hier im Café, das ist so ein Treffpunkt, wo sehr, sehr viele Flüchtlinge hinkommen aus Gegenden im Irak und in Syrien und Afghanistan, wo es keine Christen gibt. Und gerne wären wir, mein Mann und ich, noch im Irak und gewisse Türen haben sich geschlossen, jetzt sind wir hier und in unserem Café kommen Leute von diesen Gegenden, die wir damals im Irak versucht haben zu erreichen. Und diesen letzten Sommer haben wir sehr festgebetet, Herr, wir möchten so Jüngerschaftsgruppen anfangen, wir möchten Menschen wirklich mit dir bekannt machen. Im Café kommen Leute, weil sie Deutsch lernen wollen, weil sie Hilfe brauchen zum Übersetzen und so weiter. Und wir suchen immer wieder das Aussäen. Wir beten und säen und sehen, wo die Menschen sind, die geistlichen Interesse haben und offen sind. Und dann letzten Sommer haben wir für eine Weile haben wir wirklich ganz stark gebetet und dann hatten wir plötzlich den Eindruck, jetzt ist es Zeit, zum einen Al-Masira-Kurs zu machen. Das ist so ähnlich wie ein Alpha-Life-Kurs oder sowas in Arabisch. Und da kam ganz eine große Gruppe von Männern und unterdessen haben wir eine Gruppe von ungefähr 10-12 Männern, die sich zweimal in der Woche trifft, um die Bibel zu studieren, miteinander zu beten und Jesus kennenzulernen. Und das ist ein Wunder, nur wir können das nicht machen, aber Gott ist am Werk. Und er möchte uns gebrauchen, ganz normale Leute. Ich bin nicht jemand, der jetzt spezielle Fähigkeiten hat, aber wenn wir Gott vertrauen und rausgehen, dann rüstet er uns immer wieder aus für den nächsten Schritt. Und im Moment gibt es unheimlich viele Möglichkeiten hier in Deutschland, Menschen zu erreichen, die in ihrem Land unerreichbar sind. Und das ist auch unser Gebet. Wir brauchen mehr Mitarbeiter in unserer Arbeit, die wir sind. Es gibt viele Möglichkeiten und Menschen, Gott möchte, dass Menschen aus allen Völkern ihn kennenlernen. Und das ist das, was am Anfang mein Ruf auch in die Mission war, an einem Missionskongress vor vielen Jahren. Und daran bin ich immer noch am Arbeiten. Danke.
Vielen Dank, Elsbeth, für deinen Bericht. Als letztes Zeugnis wollen wir jetzt noch von Margot Wonning hören. Sie ist gerade bei dem MDT, dem Jüngerschaftsprogramm von OEM, nimmt sie teil seit September. Und mit einigen anderen war sie da in den letzten Wochen, Verschulungswochen in Mosbach, aber dann immer wieder in verschiedenen Ländern in Europa unterwegs für Einsätze, die sie dort gemacht haben. Und sie wird uns berichten, wie der Schritt ins MDT für sie auch ein Schritt auf das Wasser war.
So, as Tobias said, I'm Margot. I'm in the MDT Transit Program.
Hi, my name is Margot and ich bin im MDT Program.
And when they asked us to share something, nobody was like jumping up and down to share something.
Und als sie uns gefragt haben, ob jemand was erzählen will, hat sich niemand wirklich dazu berufen gefühlt oder begeistert gefühlt.
So I was like, well, I can try and I will see how it goes.
Also dachte ich mir, okay, ich kann es versuchen und sehe, wie es dann läuft.
So I prepared something, I tried to make it as short as I could.
Also habe ich was vorbereitet und versucht, es so kurz zu machen, wie es geht.
But I was sitting here, I had a feeling I should start my story at a different point.
Aber als ich hier saß, habe ich mir gedacht, ich fange meine Geschichte an einem anderen Punkt an.
Because I think that says a little bit more of how my life has been with stepping out of the boat.
Weil es ein bisschen mehr zeigt, wie es in meinem Leben aussah, aus dem Boot rauszugehen.
So we'll start with just a little insight.
Also gebe ich euch einen kleinen Einblick.
I always thought I have my life under control. I was going to school, I had family, I had friends, and everything went all right.
Ich dachte immer, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich habe Freunde, ich habe Schule. Ich habe alles im Griff.
And I thought I give the control to God as well in my Christian life.
Und ich dachte in meinem Glaubensleben, dass ich die Kontrolle Gott gegeben hätte.
But then in my last year of studying, he showed me that he wasn't in control at all.
Aber im letzten Jahr von meinem Studium hat Gott mir gezeigt, dass er doch nicht ganz in Kontrolle war.
I was just in my boat rowing at my own pace.
The boat by myself. Ich saß im Boot und habe vor mich hingerudert.
And then he changed my life by being diagnosed and having to go to the hospital for an operation.
Aber dann hat Gott mein Leben verändert, weil ich im Krankenhaus war und ein Tumor diagnostiziert wurde.
And at that point I felt, okay, I have to step out of the boat and give him the control now.
Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es dran, aus dem Boot rauszugehen und ihm die Kontrolle zu geben.
But that's not what I did.
Aber das war nicht, was ich gemacht habe.
I stepped out of the boat with one foot instead of two.
Ich bin mit einem Fuß aus dem Boot rausgegangen, anstatt mit zwei.
I trusted him to make sure that everything was all right.
Ich habe ihm vertraut, dass er dafür sorgen wird, dass alles gut wird.
But I still kept some control in my own hands.
Aber ich habe immer noch ein bisschen Kontrolle festgehalten.
But it was already a step in a good direction.
Aber es war schon mal ein Schritt in die gute Richtung.
And after I was home after the surgery.
Und ja, nach der Operation war ich zu Hause.
I started already planning ahead what I want to do next.
Und habe angefangen schon mal zu planen, was ich als nächstes machen werde.
And instead of trusting God to choose for me, I was sorting to and looking for studies I want to do next.
Und ja, anstatt zu suchen, was Gott für mich als nächstes will, habe ich überlegt, was ich als nächstes studieren kann oder wie es weitergeht.
But in that process I realized this wasn't for me. It wasn't what I want to do at all.
Aber ja, in diesem Prozess habe ich gemerkt, dass es nicht das für mich ist, dass es ja nicht das ist, was Gott für mich will.
So I looked online with the organization OM and I looked what the options were for me.
Also habe ich im Internet bei OM auf der Internetseite geschaut, was für Optionen es gibt, was man machen kann.
And then the NVD Transit came along and I was like, well, that seems okay.
Und dann habe ich das MDT Transit Programm gesehen und dachte mir, okay, das klingt gut.
But still I wasn't ready to let go of the control.
Aber ich war immer noch nicht bereit, die Kontrolle abzugeben.
So I had a study I kind of liked.
Ja, ich habe ein weiteres Studium entdeckt, was ganz gut schien.
So I was like, that's my first choice and if it doesn't work out, I can always go to the MDT Transit.
Also dachte ich mir, okay, das ist mein Plan A und wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch das MDT Transit machen.
But in that process I realized that if I want to do a mission program, I have to be able to trust in God.
Aber da habe ich wieder gemerkt, wenn ich einen Missionseinsatz machen will, dann muss ich dazu bereit sein, Gott zu vertrauen.
So at that moment I made a decision and I just sat down and prayed.
Also habe ich die Entscheidung getroffen und mich hingesetzt und gebetet.
I prayed for God, like, if I have to go to school, make sure it will happen. And if not, send me to the transit, if that's where I need to be.
Okay, ich habe zu Gott gebetet, wenn du mich in dem Studium haben willst, dann zeig es mir klar. Und
then you need to go to the transit, if that's what you want to do.
Und send mich... Sorry. Schick mich zum Transit MDT, wenn das dein Wille ist.
So I had a day with a student at the school I liked.
Also habe ich mir einen Tag dieses Studium eben angeguckt.
And it was horrible. I didn't like it at all. Didn't like the people. Didn't like the school.
Es war einfach schrecklich. Ich habe die Leute nicht gemocht, die Schule nicht gemocht.
So for me it was like, okay, then I will go to Plan B.
Und dann dachte ich, okay, jetzt komme ich zu Plan B.
So I signed up at the around December.
Also habe ich ungefähr im Dezember mich eingeschrieben oder beworben.
And I was like, God, I will leave it to you and I will see how it goes.
Und dachte mir, ich überlasse es jetzt dir, Gott, und will sehen, wie es läuft.
And I felt so sure that this was what I needed to do and I let it all go and I didn't worry about it at all anymore.
Ja, also ich war wirklich sicher, dass das Richtige ist und und dass das der Plan war, den ich gehen sollte und dass Gott mich dahin geleitet hat.
But then something happened, which changed my perspective a bit.
Ja, aber dann ist was passiert, was meine Perspektive ein bisschen verändert hat.
I met a guy I kind of liked.
Ich habe jemanden getroffen, den ich mochte.
And I was kind of confused, because I thought I was in the right direction.
Und ich war sehr verwirrt, weil ich dachte, ich gehe den richtigen Weg.
I was kind of getting angry a bit.
Und ich bin ein bisschen wütend auf Gott geworden.
God, here I am, trusting in you that you will send me where I need to be and I want to give my life to you and now you send me someone I've been praying for before.
Okay. Gott, hier bin ich jetzt, um zu gehen.
Oh no, you sent me something I prayed for before.
Oh, that's okay. Ich weiß, dass der richtige Weg ist, aber jetzt schickst du mir jemanden, wofür ich davor gebetet habe.
So it was a battle between the two.
Es war ein bisschen so ein Kampf zwischen den beiden Möglichkeiten oder zwischen den beiden.
So I made the decision to trust in God but and ignore the guy.
Also habe ich mich dazu entschieden, Gott zu vertrauen und ja, den Typen zu ignorieren.
But that was not his plan for me.
Aber das war nicht Gottes Plan für mich.
Over time I kept on praying, God send me to the program if that's where I need to be.
Ja, ich habe weiter gebetet, Gott sende mich zu diesem Programm, wenn es da ist, wo du mich haben willst.
But it was really difficult for me to continue ignoring the guy that I really liked.
Aber es war schwierig für mich, den Mann weiter zu ignorieren, den ich wirklich mochte.
So then my prayer changed.
Dann habe ich mein Gebet geändert.
I continued praying that he will send me to the NBT if that's what I needed.
Ich habe weiter dafür gebetet, dass Gott mich zu dem MDT-Programm schickt, wenn ja, er das will.
But if I need to stay and continue to look into the friendship I have with the guy I liked, then that was right as well.
If I need to stay and then continue. Ach so. Ja, aber wenn ich bleiben soll und ja, diese Freundschaft mit dem Mann weiterführen soll, dann soll er mir es zeigen.
And that continued for 5 months, praying and praying and praying.
Das ging dann so weiter 5 Monate mit ja, beten, beten, beten.
And at one point, I kind of took the control in my own hands again.
Und an einem Punkt habe ich dann die Kontrolle wieder zurück in meine Hände genommen.
And then when he asked me to be his girlfriend, I said yes.
Und ja, als er mich da gefragt hat, ob ich seine Freundin sein will, habe ich dann ja gesagt.
And I told him beforehand that if God calls me to go, then I will go. And he needed to accept that beforehand.
Okay, ich habe ihm vorher gesagt, dass er, dass wenn Gott mich zu diesem Programm schickt und ruft, dass er das akzeptieren muss, dass ich dann gehe.
And he was okay with that,
und
which
er hat
was
akzeptiert,
a surprise.
Was ja mich überrascht hat.
But now I'm here.
Und jetzt bin ich hier.
But in the beginning, before I left, my mom gave me a Bible verse.
Aber kurz bevor es losging, am Anfang hat mir meine Mama ein Bibelvers gegeben.
And it was a beautiful verse, but I didn't realize how much sense it made until a few weeks later.
Und es war ein schöner Vers, aber ich habe am Anfang nicht so noch nicht realisiert, wie viel Sinn es macht. Sinn er macht.
It's Psalm 37, verse 4.
Ja, in Psalm 37, Vers 4.
It says, "Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart."
Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht.
And it makes sense to me now, the process I was in.
Und jetzt macht es für mich Sinn mit dem Prozess, in dem ich war.
I put my trust in the Lord, and He already rewarded me with a boyfriend before I even got to the point I was praying for.
Sorry.
He already rewarded me before the program itself, for just stepping out of the boat.
Er hat mich schon, bevor es losging, sozusagen damit belohnt, einen Freund zu haben.
And rewarded me again by getting me to the program.
Und auch damit, dass ich dann zum Programm gehen durfte.
So now I can fully say that I'm on the water and walking with God.
Jetzt kann ich wirklich sagen, ich bin auf dem Wasser und ja, lauf mit Gott.
And even though I find it really hard also for the future.
Auch wenn ich es wirklich ja, schwierig fand für die Zukunft.
I will keep on trying and keep on trusting and praying.
Ich werde es weiter versuchen und ja, weiter beten und vertrauen.
Danke.
Danke.
Ja, wir haben ganz viel gehört, ganz viele Berichte gehört von Leuten, die sich haben rufen lassen aufs Wasser. Und auch Petrus, von dem haben wir gehört, dass er jemand war, der erlebt hat, dass er sein Schicksal in Gottes Hand legen kann und dass er verstanden hat, dass Jesus der Einzige ist, der auf Wellen gehen kann und den Sturm stillen kann und der ihn auch befähigen kann, Außergewöhnliches zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass seine Beziehung zu Jesus intensiver wurde durch dieses Erlebnis. Und Jesus sucht heute Leute, die bereit sind, aus dem Boot auszusteigen. Ich glaube, das ist der einzige und der beste Weg ist zu wirklichem Wachstum im Glauben und die Alternative zu Langeweile. Vielleicht kennt ihr den Spruch, was, du bist Christ, ist ja langweilig. Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich das höre, weil ich immer denke, ich glaube, mein Leben wäre ein bisschen langweiliger, wenn ich nicht mit Jesus unterwegs wäre. Das Wichtigste ist, dass wir wissen, wo Jesus sich aufhält. Und oft ist es so, dass Jesus sich da aufhält, wo es dunkel ist, manchmal ein bisschen nass oder auch gefährlich für uns scheint. Aber er ruft uns, zu ihm zu kommen. Und die Frage ist, was hält uns noch im Boot? Was hält dich heute in deinem Boot? Bist du bereit, deine Sicherheiten loszulassen und in völliger Abhängigkeit von ihm, also auf Jesus zuzugehen? Bereit, neue Erfahrungen zu machen, dich verändern zu lassen und eine engere Beziehung mit Jesus zu erleben? Ich möchte euch eine Minute Zeit geben, einfach über das nachzudenken, was ihr jetzt gehört habt an Berichten, an dem Impuls auch, und euch die Frage zu stellen, was ist mein Boot? Welche Sicherheiten habe ich vielleicht aufgebaut? Was macht mir richtig Angst, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das vielleicht loslassen müsste? Und wo ruft Jesus mich? Einfach eine Minute darüber nachzudenken, mit Gott vielleicht auch darüber zu reden. Ja, aus dem Boot aussteigen kostet Mut und ich möchte dich herausfordern. Da, wo Gott dich ruft, da steig aus. Denn er ist derjenige, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin es. Komm, ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du vertrauenswürdig bist. Danke, dass du Gutes mit uns im Sinn hast und danke, dass Leben mit dir bedeutet, mit dir zu sein und auch manches zu erleben, was außergewöhnlich ist oder was in unseren Augen unmöglich ist. Aber bei dir ist ja vieles und alles möglich. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und ja, dass du uns auch immer wieder auffängst, da wo wir versagen oder da wo wir nicht auf dich gucken, dir nicht vertrauen. Danke, dass du trotzdem an uns Interesse hast und mit uns weitergehst. Danke jetzt auch für diesen Tag. Möchte ich einfach bitten um deinen Segen für die nächsten Veranstaltungen und für alles das, was wir erleben. Und ja, danke einfach, dass du mit uns bist. Amen. Einen schönen Tag noch.